Ehebrecher und andere Unschuldslämmer von Kerstin Gier. Es lesen Marie Bierstedt, Ilja Welter, Anne Moll und Irina Scholz.
Luisa. Das Schlimme an meiner Mitbewohnerin Betty Peters war nicht, dass sie meine Wimperntusche benutzte, ihre Kaugummis unter den Küchentisch klebte und die Flippers hörte, wenn sie beschwipst war. Nein, das wirklich Schlimme an Betty Peters war, dass sie nicht Nein sagen konnte, wenn sich jemand aus ihrer Familie zu Besuch ansagte. Betty hatte eine große Familie und sie fanden es alle famos, eine kostenlose Unterkunft in Berlin zu haben, wenn es sie in die Hauptstadt zog. Und es zog sie häufig, so viel stand fest. Bettys große Schwester Dottie kam mindestens zweimal im Jahr her und brachte ihre beiden Kinder Lucy und Lars mit. Großstadtschnuppern nannte sie das. Betty und ich nannten es die große Heimsuchung. In diesem Halbjahr fiel die große Heimsuchung in den Oktober, zusammen mit Semesterbeginn und der nicht länger zu verleugnenden Tatsache, dass mein prämenstruelles Syndrom bereits mehrere Wochen andauerte und wahrscheinlich überhaupt kein prämenstruelles Syndrom war. Ich wurde wach, weil Lars mit seinem Bobbycar den Flur auf- und abfuhr. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass es 6 Uhr morgens war. Recht spät für Lars' Verhältnisse, verdammt früh für mich. Meine erste Vorlesung, Pervertierung des menschlichen Potenzials, Aggression als erworbener Trieb, fing um 10 Uhr an. Vorher wollte ich allerdings in die Apotheke und mir einen Schwangerschaftstest besorgen. Es war Zeit, sich Gewissheit zu verschaffen. Dass ich seit Tagen ununterbrochen »Bitte, bitte nicht« vor mich hin flüsterte, war wirklich keine besonders erwachsene Reaktion. Das Bobbycar im Flur rammte unseren überladenen Garderobenständer. Aus dem Gepolter und Lars' Ohren betäubendem Gebrüll zu schließen, fiel der Garderobenständer um. Ich hörte, wie Dottie die Tür ihres Zimmers, in Wirklichkeit war es unser Wohnzimmer, öffnete und Lars ein paar pädagogisch wertvolle Tipps gab. »Ja, dummer Garderobenständer, böser Garderobenständer«, sagte sie, »den darfst du ruhig mal tüchtig treten.« Offensichtlich befolgte Lars ihren Rat, denn gleich darauf brüllte er noch viel lauter. »Siehst du, das hat man davon, wenn man keine Pantoffeln anzieht«, sagte Dottie. Wozu musste ich eigentlich Psychologieseminare besuchen, wenn die Pervertierung menschlichen Potenzials sich direkt vor meiner Zimmertür abspielte? In diesem Augenblick fing auch Lucy an zu weinen. Sie war 9 Monate alt und weinte ziemlich oft und ziemlich laut. »Die Zähne«, sagte Dottie. »Das letzte Mal waren es 3 Monatskoliken gewesen.« »Bitte, bitte nicht.« Als ich aus der Uni zurückkam, saß Dottie am Küchentisch und schälte Kartoffeln. Betty fütterte Lucy mit Brei und Lars malte. Ein idyllisches Bild, wenn man davon absah, dass Lars die Rückseite meiner Rückmeldebescheinigung bemalte und Dottie die Kartoffeln nicht für uns schälte. Sie kochte 2-mal am Tag mit großem Aufwand eine warme Mahlzeit, aber leider nur für sich und die Kinder. Unter erschwerten Bedingungen, wie sie uns klarmachte, denn niemals war ihr ein schlechter sortierter Haushalt untergekommen als unserer. »Ich konnte euren Apfelteiler nirgendwo finden«, sagte sie auch jetzt wieder. Betty hatte schon den Mund geöffnet, um zu fragen, was genau denn ein Apfelteiler sei, aber ich brachte sie mit einem warnenden Blick zum Schweigen. Mit Rückfragen dieser Art hatten wir uns in den letzten Tagen schon ellenlange Vorträge über Funktion und Nutzen eines speziellen Nudelwasserabgießdeckels, eines Bananenschneiders und einer Brotbackmaschine eingehandelt. Was genug war, war genug. Ich griff in die Besteckschublade und reichte Dottie ein Küchenmesser. »Hier ist er doch«, sagte ich und lächelte so süß ich konnte. »Unser allerbester Apfelteiler.« Bevor Dottie dazu kam, uns den Unterschied zu erläutern, floh ich ins Badezimmer. Es wurde Zeit für den Schwangerschaftstest. Zur Tarnung ließ ich mir ein Bad einlaufen. Als ich das Teströhrchen von der Plastikfolie befreite, bemerkte ich, dass meine Hände zitterten. »Warten Sie 5 Minuten«, stand in der Packungsbeilage. Ich setzte mich auf den Badewannenrand und starrte das schicksalhafte weiße Plastikstäbchen an. Wurde aus dem rosafarbenen Strich ein Pluszeichen, bedeutete das, ich war schwanger. Blieb es beim Strich, würde ich nie, nie wieder vergessen, die Pille zu nehmen. Ehrenwort. Ich würde sogar zusätzlich mit Kondom verhüten und mir eine Spirale einsetzen lassen. Lars muss mal aufs Klo, sagte Betty vor der Tür. Lars trat zur Verdeutlichung ihrer Worte mit dem Fuß dagegen. Seit Lars keine Windeln mehr trug, konnte man diesbezüglich kein Risiko eingehen. Ich versteckte also den Schwangerschaftstest samt Verpackung im Schrank und öffnete die Tür. Während Lars sich mit bereits heruntergelassener Hose auf das Klo stürzte, saß ich abwesend auf dem Wannenrand. »Abputzen«, befahl Lars kurz darauf. »Wie heißt das Zauberwort?«, fragte Betty freundlich. »Abputzen«, gab Lars genauso freundlich zurück. »Sie hat gesagt, dass sie darüber nachdenkt, morgen nach Hause zu fahren«, sagte Betty zu mir, während sie ihres Amtes waltete. »Nachdenken ist ja schon mal was.« Ich schielte zum Schrank hinüber. »Nächstes Mal sage ich, dass wir eine ansteckende Krankheit haben und dass unser Mixer kaputt ist«, versprach mir Betty, als Lars voller Tatendrang davongestiefelt war. »Um die Wohnzimmertapete mit Kugelschreiber zu bemalen, wie wir hinterher feststellten.« »Du musst zugeben, dass es auch seine guten Seiten hat. Immer wenn Dottie hier war, wissen wir ganz sicher, dass wir niemals Kinder haben wollen.« »Also, niemals würde ich nicht sagen«, sagte ich unbehaglich. »Nur nicht unbedingt jetzt.« »Wo habt ihr denn euren Kartoffelstampfer?«, rief Dottie aus der Küche. Betty lächelte mich verschwörerisch an. »Was genau meinst du mit einem Kartoffelstampfer, Dottie?« Ich schloss die Tür hinter ihr ab und stürzte zum Schrank. Die 5 Minuten waren um. Die Babys waren nicht das Problem. Ehrlich nicht. Ich mochte Babys, jedenfalls die meisten. Ich mochte ihre grübchenbesetzten Hände und die sonderbar gurgelnden Laute, die sie von sich gaben. Und ich mochte ihr Lächeln, das ebenso zahn wie vorbehaltlos und gerade deswegen hinreißend war. Nein, die Babys waren nicht das Problem. Auch nicht die Mütter, obwohl sie nicht eben hoch oben auf meiner Sympathieliste standen. Betty schob die Schuld auf eine Art Muttergen, das beim Kinderkriegen aktiviert und aus patenten Frauen eingebildete Nervensägen machte, die glaubten, die Welt habe sich ausschließlich um sie und ihren Nachwuchs zu drehen. Das Problem war der Zeitpunkt. Wenn ich irgendwann einmal Mutter werden sollte, dann auf keinen Fall jetzt. Ich wollte mein Studium abschließen und etwas damit anfangen, bevor ich mich mit der Gründung einer Familie befasste. Ich wollte nicht umsonst die Studentin mit dem besten Vordiplom des Jahrgangs gewesen sein. 2 Semester hatte ich noch fürs Studium eingeplant. Dann wollte ich die bestmögliche Diplomarbeit schreiben, 1 Jahr im Ausland arbeiten und danach einen lukrativen Job finden. Ich hatte alles schon ganz genau geplant. Nur nicht die Pille zu vergessen. Ich hatte keine Ahnung, wie mir dieser Fehler hätte unterlaufen können. Eines Tages hatte ich die Pille aus dem Samstagsfeld drücken wollen und zu meinem Schrecken feststellen müssen, dass das Freitagsfeld noch völlig unberührt war. Ich verbuchte es unter unerklärliche Phänomene und hoffte auf das Beste. Nun, meine Hoffnungen hatten sich nicht erfüllt. Zu einem positiven Schwangerschaftstest gehören aber immer 2 Personen. Der andere war mein Freund Andy, den ich am selben Abend mit dem Test in der Handtasche und äußerst gemischten Gefühlen heimsuchte. Andy und ich waren seit 7 Monaten zusammen, auf eine unkomplizierte, nette Art und Weise. Er war der bestaussehende Freund, den ich je gehabt hatte, groß, mit dunklen Locken und umwerfend grünen Augen und der erste, mit dem ich mich nicht ständig stritt. Er war Betriebswirt, hatte im Sommer seine erste Stellung angetreten und verdiente ein Schweinegeld, jedenfalls verglichen mit dem, was mir monatlich zur Verfügung stand. Auch sonst wusste ich nur Positives über ihn zu sagen. Er war einfühlsam und fantasievoll im Bett, schrieb wunderbar romantische Liebesbriefe und interessierte sich für die gleichen Bücher und Filme wie ich. Am Anfang unserer Beziehung hatte ich täglich darauf gewartet, dass endlich seine schlechten Seiten zutage treten würden, aber das waren sie bis heute nicht. Irgendwann war ich zu der Überzeugung gelangt, dass er einfach keine schlechten Seiten hatte. Das Einzige, was mich ein bisschen störte, war seine Beziehung zu seinen Eltern, die ihn und seinen jüngeren Bruder immer noch kontrollieren wollten und es meiner Ansicht nach auch taten. Wenn Andy und Stefan mal einen Sonntag nicht zum Familienessen erschienen, war sein Vater, ein schwerreicher Unternehmer, wochenlang beleidigt und seine Mutter bekam Migräne. Aber von seinen Eltern mal abgesehen, war Andy der beste Mann, der mir jemals über den Weg gelaufen war. »Es gibt umwälzende Neuigkeiten, Herzchen«, sagte er, als er mir an diesem Abend die Tür öffnete. Ich starrte ihn überrascht an. »Woher? Ich meine, wie?« »Vor dir steht der neue Vertriebsleiter der Abteilung«, sagte Andy und strahlte über das ganze Gesicht. »Ist das nicht irre? Ich bin erst 4 Monate im Betrieb und schon falle ich die Karriereleiter hinauf. 40 Leute können mich demnächst ihren Chef nennen.« Andy umarmte mich voller Begeisterung. »Gratuliere«, sagte ich lahm. Um meinen mangelnden Enthusiasmus wettzumachen, setzte ich fragend hinzu. »Und wie kam es dazu? Ich dachte, deine Chefin sitzt auf ihrem Posten wie festgetackert.« »Hab ich ja auch gedacht.« Andy ging vor mir her in die Küche. Es roch lecker nach Frikadellen, richtig saftigen Buletten. Während ich den Tisch deckte, schnitt Andy Tomaten in Scheiben. Die Gluck war für mich der Inbegriff einer Karrierefrau. Sah spitzenklasse aus, hatte Charme und Stil und war wahnsinnig gut in ihrem Job. Die Beste in der Branche. Sie hat also was Besseres gefunden? Andy schüttelte den Kopf. Schön wär's ja. Nein, man glaubt es kaum. Die kriegt ein Kind. Er köpfte schwungvoll eine Tomate. Und schwupp ist sie weg vom Fenster. So ist das. Aber das sind doch typisch männliche Vorurteile. Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich verpflichtet, seine Chefin zu verteidigen. Man kann Kind und Karriere durchaus unter einen Hut bringen. Wozu gibt es schließlich Gleichberechtigungsgesetze, Erziehungsurlaub und Tagesmütter und all das? Ach Lou, Herzchen, du bist wirklich naiv. In der Praxis funktioniert das doch nie. Die Gluck war eine knallharte Karrieristin. Der hat die Arbeit einen Mordspaß gemacht, das hat man ihr angemerkt. Jetzt ist sie ein paar Wochen schwanger und faselt was von Halbtagsarbeit und Wertewandel. Ich sag dir was, wenn es die Gluck nicht schafft, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen, dann schafft es keine. Das glaube ich nicht. Vielleicht hat sie nur im Job schon alles erreicht, was sie erreichen wollte und möchte jetzt eine wohlverdiente Pause machen, sagte ich. Obwohl ich unter anderen Umständen, ganz seiner Meinung gewesen wäre. Das ist alles eine Frage der Organisation. Das ist eben der Irrtum, erwiderte Andy. Es ist keine Frage der Organisation, sondern der Hormone. Wenn die Hormonfalle zuschnappt, dann werden aus den tollsten und intelligentesten Frauen besorgte Muttis. Die Gluck heißt bei uns jetzt nur noch die Glucke. Schade drum, wirklich. Er stellte die Schüssel mit Tomatensalat auf den Tisch und grinste mich breit an. Auf der anderen Seite verdanke ich ihren fehlgeleiteten Hormonen einen unerhofften Karrieresprung und eine fette Gehaltserhöhung. Darauf stoßen wir jetzt an. Obwohl ich fast daran erstickte, zögerte ich noch, den Schwangerschaftstest aus der Handtasche zu zaubern. Der Zeitpunkt erschien mir denkbar ungünstig. Ich setzte mich erstmal an den Tisch, aß meine Buletten und stieß mit Andy auf seine Beförderung an. »Auf uns, auf eine wunderbare Zukunft«, sagte Andy. »Und darauf, dass alle unsere Wünsche Wirklichkeit werden.« Ich nahm einen Schluck Sekt und sah Andy tief in die Augen. »Und was ist, wenn mal was nicht so ganz nach Plan verläuft? Könntest du dir vorstellen...« In diesem Augenblick klingelte im Nebenzimmer das Telefon. »Merk dir, was du sagen wolltest«, sagte Andy, während er aufstand und nach nebenan ging. »Worauf du dich verlassen kannst«, murmelte ich und bückte mich nach meiner Handtasche. Ich war schon über eine halbe Stunde hier und meine Neuigkeit immer noch nicht losgeworden. Das war doch albern. Auf Andys Teller lag eine letzte Bulette. Ohne lange zu überlegen, rammte ich das dünne Ende des Schwangerschaftstestes in die Mitte der Bulette. Es sah lustig aus, wie eine Hallig mit einem Telegrafenmast. Aber als Andy zurückkam, schenkte er seinem Teller keinen Blick. »Lou, da ist Betty am Telefon«, sagte er und guckte auf den Boden. »Ist was passiert?«, fragte ich alarmiert. »Betty rief sonst niemals hier an.« Er nickte und machte Anstalten, mir vom Stuhl zu helfen. Mir sank das Herz irgendwo in die Kniegegend, während Andy mich am Arm führte. Der Telefonhörer fühlte sich klamm an. »Was ist los, Betty?« krächzte ich. »Deine Mutter hat eben angerufen«, sagte Betty und klang ganz anders als sonst. Luisa, es tut mir so leid. Dein Vater ist gestorben. Obwohl mir klar war, dass Betty wohl kaum Scherze mit mir trieb, weigerte ich mich, es zu glauben. Dein Vater hatte heute Nachmittag einen Herzinfarkt, musste Betty mindestens 3-mal wiederholen. Er war tot, bevor der Notarzt da war. Als ich es endlich begriffen hatte, setzte ich mich auf Andys Sofa und weinte. Andy streichelte unbeholfen über meinen Kopf. Der Schwangerschaftstest war vollkommen vergessen.